Werbung.
Buenos dias. Puedes repeat. Puedes repetieren. Ja, genau. Repetieren.
Andreas, ja? Was machst du da? Wollen wir nicht mit dem Podcast weitermachen?
Ja, das machen wir ja auch gleich. Ich baue mir nur immer kleine Übungseinheiten in meinen Tag ein. Und dann ist Spanisch lernen einfach. Die Lektionen dauern circa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender.
Aha, okay. Und wieso lernst du jetzt Spanisch?
Ja, wenn ich jetzt mal wieder auf Mallorca bin, dann möchte ich natürlich auch die Sprache dort sprechen. Und die Sprachlernmethode von Babbel, die funktioniert wirklich richtig gut.
Okay, Babbel, die preisgekrönte Sprachlern-App. Ja, habe ich schon von gehört.
Ja, genau. Babbel bietet dir eine individuelle Sprachlernerfahrung. Mit dem Abo erhältst du Zugang zu Sprachkursen, Podcasts und vielen interaktiven Lerninhalten, die von einem Team aus 200 Sprachexperten und Expertinnen erstellt werden. Da gibt's 14 Lernsprachen und Norwegisch, mein lieber Kai, ist auch dabei.
Ah, na dann los. Wenn du mich besuchen kommst, dann bitte nur noch in der Landessprache, ja? Okay.
Das mache ich. Die Lektionen von Babbel basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. So kannst du das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen vorbereiten. Zum Beispiel auf Reisen oder wo auch immer. Egal.
Okay, und jetzt hast du für uns alle bestimmt auch einen Gutscheincode parat, oder? Wenn du schon hier in den Podcast reinbabbelst, dann würde ich damit nämlich mein Italienisch für die nächste Pizzabestellung aufbessern.
Ja, na klar. Also, mit dem Code BOB, also B-O-B, erhalten alle Bobcast-Fans das Babbel 12-Monats-Abo zum Preis von nur 6 Monaten. Und das Angebot gilt bis zum 31. Mai 2024.
6 Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen, das klingt fair, finde ich.
Alle Infos plus Code einlösen auf babbel.com/audio oder klickt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Macht's gut, ciao.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechlin und Andreas Fröhlich. Archimede Fürst.
Hallihallo und willkommen zum Bobcast. Wir sind's, eure Rokoko-Kokotten, und heute geht's um eine ganz besondere Folge, zumindest für mich, nämlich den Zauberspiegel.
Kai, nicht so schnell. Ich bin jetzt erst hier.
Was machst du denn da?
Na, du wirst es nicht glauben, ich habe dir hier einen kleinen Baldrian-Tee zubereitet, damit du nicht hyperventilierst. Och, du bist ja ganz aufgeregt.
Das ist lieb.
Warum eigentlich?
Ich brauche diesen Baldrian-Tee. Vielen Dank, Andreas. Ja. Warum eigentlich? Ja, also wir haben das ja immer schon so ein bisschen angeteased. Das ist es jetzt, also meine Lieblingsfolge.
Und das ist sie, der Zauberspiegel.
Für mich die ultimative Drei-Fragezeichen-Folge. Es war nicht die erste, die ich gehört habe überhaupt, aber vielleicht die ich am meisten gehört habe. Mhm. Die Folge meiner Kindheit, die mich am meisten beschäftigt hat. Und vor allem, glaube ich, weil ich die so im Alter von 7, 8 Jahren unfassbar gruselig fand.
Kannst du dich noch dran erinnern? Hast du noch ein Bild,
ich
wo du
ein
saßt,
Bild von mir. Ich,
im Kinderzimmer?
Ich habe das oft zum Einschlafen gehört. Ich sehe mich noch in meiner Schlumpfbettwäsche liegen in dem Bett und auf den Kassettenrekorder drücken und diese Folge hören. Und es gab da Stellen, und zu denen kommen wir natürlich heute. Das waren richtige Mutproben. Die fand ich so gruselig. Bin da nicht drüber hinweggekommen. Ja. Ich musste die dann ausmachen. Mhm. Ich konnte die nicht zum Einschlafen hören. Es ist die Stimmung, es ist die Art, wie da was Mystisches aufgebaut wird, was dann erklärt wird. Das ist für mich tatsächlich das ultimative Drei-Fragezeichen-Feeling. Und dann gibt es dieses Phänomen, was, glaube ich, viele von unseren Hörern nachvollziehen können. Ich nenne das immer das Hörspiel-Tourette.
Ja.
Also so Sätze, die sich einbrennen, die man eben aus diesen Hörspielen kennt, weil man die so oft gehört hat.
Ja, was ist das hier zum Beispiel?
Bei mir ist das der Satz zum Beispiel von Mrs. Darnley, wie sie das spielt, Gisela Trove, ja. Senor Santora, wissen Sie, dass heute jemand hier eingebrochen hat?
Okay.
Das ist genau dieser Satz. Oder es gibt noch einen anderen tollen, den ich auch manchmal verwende in Gesprächen. Isabella, ihre Freundin, lebt in einer schlechten Ehe. Ja, und dann sagt sie, nein, ihr Mann hat sie nicht sonderlich gut behandelt. Aber jetzt ist er ja tot. Das ist einfach so was, muss man erstmal bringen.
Benutzt du diesen Satz
manchmal? Ich benutze das ab und zu mal,
wenn es passt.
Ob es passt oder nicht, ja. Also, du merkst schon, es ist ja, hier ich muss heute, zügeln sind heute. Viel Emotions ja. drin.
Nein, ich finde das sehr schön, das ist wunderbar. Weißt du, wann ich die Folge das erste Mal gehört habe?
Nein, sag mal.
Ich habe die wirklich, und das ist jetzt extrem ernüchternd, das erste Mal gehört zur Vorbereitung vom Dunklen Halbhahn.
Es ist nicht dein
ja,
Ernst.
Ist wirklich wahr. Ja, ist, aber ich finde die toll, ja, ich finde die super. Und es ist natürlich schön, dass jetzt noch, wenn man etwas älter ist, sich so eine Folge ja, anzuhören, klar. weil ich natürlich ganz andere Bilder habe. Das ja, finde ich toll und so.
Aber das darauf wird kommen wir auch. Du sag mal, darf ich mir was wünschen heute?
Ja.
Liest du den Klappentext bitte?
Den lese ich. Okay, gut. Jetzt kommt's. The Klappentext. Justus, Bob und Peter sind ja glücklicherweise schon allerlei gewohnt. Wenn also jemand erzählt, in einem riesigen spanischen Spiegel, der Miss Darnley gehört, spuke es. Und wenn dann nachts in Mrs. Darnleys Haus seltsame Geräusche zu hören sind, dann kriegt zumindest Justus weniger eine Gänsehaut als vielmehr Lust, der Sache auf den Grund zu gehen. Kaum beginnen die drei Fragezeichen zu ermitteln, stoßen sie auch schon auf einen geheimen Gang im Haus ihrer neuen Klientin. Senor Santora, der angeblich rechtmäßige Besitzer des Spiegels, möchte Mrs. Darnley diesem um jeden Preis abkaufen und wird zusammengeschlagen. Der Präsident des Staates Rufino weiß Geheimnisvolles vom Spiegel und warnt vor einem gewissen Juan Gomez. Politische Intrigen scheinen sich am Spiegel zu entzünden und schließlich wird sogar Jeff, der Enkel von Mrs. Darnley, entführt. Ja, also interessant übrigens, das ja. ist die erste Folge, die wirklich in den 80s aufgenommen wurde. Wahrscheinlich erschienen ist die am 1.10.1980 mhm. und aufgenommen haben wir die wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen April, Mai 1980, ja. also ein halbes Jahr vorher.
Ich finde, man hört das auch. Ne? Ihr seid tatsächlich ein bisschen, klingt wieder ein Tacken älter und vielleicht auch ein bisschen sicherer.
Ja, wir sind wirklich hörbar mhm. älter, das stimmt. Mhm. Und wir klingen, was mir aufgefallen ist, da ich das ja gerade erst mhm. vor kurzem wirklich das erste Mal gehört habe, war ich so ein bisschen irritiert, weil wir klingen auch teilweise ein bisschen gelangweilt. Ja. Bisschen gelangweilt, auch wieder ein bisschen unterspannt. Aber nicht, das liegt nicht daran, weil wir jetzt irgendwie keine Lust hatten oder ja. das alles doof fanden. Das Geheimnis ist, wir wollten cooler klingen. Ah. Wir wollten erwachsener klingen. Okay. Und dann fingen wir an, den Text natürlich teilweise so ein ja. bisschen umzustellen, dass das nicht einfach so gelesen ist. Dann hat man irgendwo Pausen eingebaut, hat dann ja. Worte wiederholt, ist ein bisschen gedoppelt, hat ein bisschen gestottert auch dabei. Das klappte manchmal, mhm. aber nicht immer.
Ja, okay. Das ist interessant, weil ja, das merke ist ich eine, natürlich auch heute.
Eine coole Attitude
ja, gewesen.
Wir wollten erwachsener sein.
Bisschen ja. too cool mhm. for, the, ja, ja. for the school here. Ja, sehr gut. Sag mal, das Cover, wie findest du das? Das Iger Rush-Cover?
Ja, also das finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß aber, mhm. es gibt mehrere Varianten. Es gibt also auch in der Buchfassung gibt es ja genau. unterschiedliche Motive.
Ja, das ist ganz wird. Interessant. Kann man sich gerne mal ergoogeln. Also bei vielen von den internationalen Ausgaben ist das ganz anders gelöst teilweise. Mhm. Und es gibt da, ich habe eine amerikanische Ausgabe gefunden, wo das wirklich wie ein Horrorfilm aussieht. Da siehst du also so eine Gestalt aus dem Spiegel schweben, die mhm. wirklich wie aus einem Guillermo del Toro-Film wirkt.
Also viel unheimlicher.
Viel unheimlicher. Und die Fragezeichen brechen so zusammen vor Angst davor. Und das ist sehr hardcore. Und ich mag aber diese Stimmung in dem Rush-Bild, in diesem Rush-Motiv sehr, weil die trifft es für mich ein bisschen mehr. Mhm. Dieses Angedeutete.
Ja.
Das funktioniert, ja. finde ich sehr gut. Und natürlich habe ich als Kind auch dann oft mit der Kassette da gesessen und dieses Bild
auf das Cover gestarrt
ja, ja. während ich die Folge an ja. gehört habe. Andreas, wir müssen einsteigen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.
Ganz kurz, bevor ja? wir weitermachen, ganz haben wir sonst immer gemacht, deswegen dürfen wir das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. The Secret of the Haunted ja, Mirror richtig. Von M.V. Carey.
Ja, ja. Mhm.
Die hat ja auch schon den Karpatenhund geschrieben zum Beispiel. Im Original am 12. August 1974 erschienen und auf Deutsch 1977. Hörspiel, haben wir schon gesagt, 1.10.1980. Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Und zwar gleich mit einem der ikonischsten Sätze überhaupt.
Von mir.
Von dir.
Ja, bitteschön.
Justus, sieh mal, wer da kommt. Eine Rokokokokotte.
Warum stotterst du denn?
Ich stottere nicht. Sieh doch selbst, die alte Dame hat tatsächlich so alte Sachen an.
Morton, ist er weg? Ich habe die Polizei angerufen.
Ich fürchte, er ist entkommen, Madame. Darf ich Ihnen meine Freunde, die drei Detektive, vorstellen?
Ach, die drei Detektive.
Morten hat mir von euch erzählt. Lasst euch mal anschauen. Du bist wohl Justus Jonas.
Ja, und das Peter Shaw, der zweite Detektiv. Und das Bob Andrews, verantwortlich für Recherchen und Archiv.
Die erste Begegnung mit Mrs. Darnley und die legendäre Rokokokokotte. Mhm. Es ist schwierig, wenn man sich konzentriert ist, auszusprechen. Wenn man es nur so casual macht, ja, funktioniert's. Hast du das einfach so wegperformt?
Ich weiß noch, dieses Wort stand da und ich dachte, was ist das? Rokokokokotte. Also man wusste gar nicht genau, wie man das ausspricht und dann, was ist das?
Genau.
Aber was ist das? Was ist eine Kokotte?
Genau, das ist ja ein Schmortopf, ist eine Erklärung.
Und die andere Erklärung ist eine Prostituierte.
Eine Prostituierte, eine Dirne. Eine
das, Dirne. Hat Bob aber natürlich nicht so gemeint. Das ist natürlich Quatsch.
Nein, und es ist ja das Lautmalerische.
Genau,
ja, das,
es sollte was, eigentlich bedeuten, die ist ganz schön aufgetakelt.
Genau,
ne? Genau.
Und ist eine Erfindung von Francis.
Nee.
Im Buch.
Nee.
Aha.
Nein.
Okay.
Das denkt man.
Ja,
man denkt,
ich.
Das hat sich Francis ausgedacht, wie den Haschemitenfürst.
Richtig.
Oder sowas.
Ja.
Nee. Also, das hat er dazu gedichtet. Im Buch taucht es nicht auf, dieser Begriff.
Hm, das meinte ich, ja.
Ja, aber das ist natürlich keine Wortkreation von ihm.
Mhm, okay.
Und das konnte ich recherchieren. Das ist
super.
Also ein aus der Mode gekommener Begriff, der früher aber durchaus geläufig war. Es gibt zum Beispiel alte Bauhaus-Postkarten aus den 20er Jahren, die auch diesen Begriff Rokoko-Kokotte im Titel tragen. Zum Beispiel in dem Buch Durch alle Himmel, alle Gossen erschien 1966, also vor der deutschen Übersetzung des Buches bei Kiepenheuer und Witsch. Da schreibt zum Beispiel Fritz Grashoff, das war so ein deutscher Zeichner, Maler, Schriftsteller und auch Schlagertexter, da schreibt er über eine Figur des schwedischen Barockdichters Carl Michael Bellmann: Sie ist ein Kind aus dem Volke mit den Attitüden der Rokoko-Kokotte. Das hat sich Francis nur entliehen, den Begriff.
Das ist ja super. Ja. Top recherchiert.
Natürlich. Großartig. Wer sitzt hier?
Ja, ich weiß, mit wem mache ich.
Natürlich.
Aber das ist
aber das macht
toll.
Natürlich Spaß, sowas rauszufinden.
Ja, aber das ist ja grandios, wirklich. Weil es erschließt sich nicht so ganz im Hörspiel, warum. Weil dann kommt diese Antwort, ja, schau mal, die Dame hat wirklich diese Klamotten an. Und im Buch gibt es ja eine detailliertere Beschreibung. Da wird beschrieben, sie hat ein Gewand aus schwerem Brokat mit einem gebauschten Reifrock und einer hochgetürmten, gepuderten Perücke.
Ja.
Also das ist wirklich meine Ansage. Das ist ein modisches
Total.
Statement.
Aber was hast du da eigentlich für ein Bild im Kopf? Wen siehst du da? Also wenn du jetzt sagen würdest, okay, da kommt Miss Darnley an. Mhm. Wie sieht sie aus?
Ja. Das ist lustig und das liegt am Spiel von Gisela Trove. Ich habe sie nicht so exzentrisch im Kopf. Es ist ein bisschen mehr runter. Sie hat für mich ein Gewand an, ja, sie schleift so irgendwas hinter sich her.
Mhm.
Und es ist viel Schmuck und es sind so Ohrringe. Ich habe immer so lange Ohrringe, baumelnde gehabt.
Ja.
Aber natürlich keine Perücke.
Ja, also ich sehe natürlich Gisela Trove vor mir, weil ich die Stimme kenne und höre. Aber eigentlich ist das Vivienne Westwood, diese englische Modedesignerin.
Ja. Ja.
Aber ich finde es auch toll, wie die Trove das macht. Die hat dieses Rokoko, ist also Spätbarock, die hat dieses Barocke der Figur wunderbar herausarbeiten können. Einfach nur durch die Sprache, dieses Elegante, das Sinnliche, Fantasievolle und das Verspielte. Und das Tolle ist, sie ist eben auch wirklich schön leise.
Ja.
Sie ist nie laut und sie ist immer ein bisschen näher am Mikrofon dran. Also sie klingt auch so ein bisschen dieser Welt abhanden gekommen.
Ja, richtig. Und ich finde, das ist genau das Tolle, dass das Äußere, was sehr so, wie du sagst, Rokoko, extravagant, frivol, too much, aber im Spiel zurückgehalten ist. Und das, finde ich, ist ein schöner Kontrast.
Das ist nicht arrogant.
Überhaupt nicht. Ja. Und es ist ein tolles Motiv, was bei den drei Fragezeichen auftaucht, aber auch, finde ich, in anderen Geschichten, was ich toll finde, die exzentrische Dame.
Ja, genau.
Was ein tolles Motiv ist. Es gibt da übrigens, ich muss da immer dran denken, eine grandiose Kolumne von Max Gold, Preisung der grotesken Dame. Da geht es um jemanden, den er hier bei dir, hier um die Ecke in Charlottenburg in der Kantstraße beobachtet. Eine Dame, die immer mit einem Affen spazieren geht und völlig abgefahren aussieht. Und das finde ich, das so sind groteske Damen, exzentrische Damen und wandeln durch die Straße.
Ja, Max Gold. Max, mag ich auch. Kennst du von Max Gold die Radiotrinkerin?
Ja, grandios.
Das ist doch fantastisch. Ein Hammer, oder?
Das ist super.
Das müsst ihr euch auch mal anhören. Das ist, und auf der anderen Seite, also ich habe nur die Platte eigentlich, ist die legendäre Letzte Zigarette.
Ja, auch, das ist auch toll.
Das sind zwei ganz tolle, kurze Hörspiele von Max Gold.
Könntest du mal neu aufnehmen? Ich finde, das
Nein, das kann nur Max Gold.
Ich weiß, der hat eine
Max
super
Gold
Stimme.
Kann auch nur von Max Gold gelesen
da
werden.
Da hast du einen Punkt, leider, das stimmt. Ja. Ist ein toller Performer. Wir schweifen ab. Wir müssen nämlich jetzt sofort ins Haus voller Spiegel. Und da treffen wir auf
Jenny.
Richtig, und Jeff.
Hallo? Da kommen meine Enkelkinder, Jeff und Jenny. Und das sind die drei Detektive und Mr. Titus Jonas vom Trödelmarkt.
Das trifft sich ja gut, wo wir gerade einen Einbrecher hier hatten. Allerdings hat er nichts mitgenommen.
Fehlt wirklich nichts?
Soweit wir bisher feststellen konnten, nein.
Ah, das wird die Polizei sein, Jenny. Öffne den Polizisten bitte.
Gern.
Ja, Jenny, also das Enkelkind von Mrs. Darnley, gesprochen von Marlene Krause. Die heißt heute Marlene Salm, die ist 1967 in Hamburg geboren und dann hat sie in den 80ern viel für, also nicht viel, aber so ein bisschen was für Europa gemacht und sie lebt seit 2001 in München und ist dort mittlerweile Mediengestalterin am Deutschen Museum. So, interessant ist aber, dass Melle Krause, so nennt Frau Körting nämlich die Marlene, zu den Kindern gehört hat, die Frau Körting, und das ist total interessant, so um 1977, 1978 auf die drei Fragezeichen aufmerksam gemacht hat.
Aha,
also durch Melle Krause hat Frau Körting überhaupt erst von den drei Fragezeichen erfahren. Und zu dieser Gruppe gehörte damals eben auch Nikolas und Alexander Körting. Und ich glaube, Marlene war eine Freundin von den beiden. Und dann hat sie einfach mal gefragt, sag mal, was lest ihr denn für Jugendbücher gerade? Was wäre denn interessant? Was könnte ich denn mal machen? Was ist denn toll? Was ist spannend? Und da erzählte dann Marlene von den drei Fragezeichen. Und so nahm alles seinen Anfang.
Das ist ja Wahnsinn. Dann müssen wir an dieser Stelle Marlene Krause grüßen.
Ja, das definitiv.
Das ist ja wirklich sensationell. Sehr schön. Macht sie auch ganz schön in dieser Rolle, finde ich, ne?
Sie klingt ganz echt. Ja. Sie klingt auch wie Jeff, sehr authentisch und eben nicht so, wie die Kinder heute oft klingen, so gequetscht und gedrückt und sondern sehr wahrhaftig und dadurch auch wirklich, ja, man kann sie wirklich richtig sehen. Man merkt, es ist jetzt einfach ein ganz normales Kind.
Ja, und es funktioniert irgendwas total schön in dem Verhältnis zu Mrs. Darnley, zu der Oma. Ja. Irgendwie nimmt man das total ab.
Die passen gut zusammen
So, und jetzt geht die Tür auf und ein absolutes Highlight betritt den Raum.
Das Tor.
Das Tor geht auf. Sehr schön. Der, ja, so gut, den musste man machen. Hier kommt nämlich Senor Santora, Jürgen Thormann.
Senor Santora?
Senora, ich bitte Sie. Oh, ich dachte, wir seien allein.
Das sind Freunde, vor denen ich keine Geheimnisse habe. Sie bewundern gerade Chiavos Zauberspiegel.
Der große Chiavo. Und welch ein herrlicher Spiegel. Werden Sie ihn mir endlich verkaufen?
Verkaufen? Aber wozu denn?
Ja, Jürgen Thormann. Da müssen wir ganz kurz was zu seiner Vita erzählen. Ja. Das bietet sich ja hier auch an. Also, Jürgen Thormann, 1928, muss man sich mal vorstellen, in Rostock geboren und ist mit 94 Jahren wohl einer der dienstältesten Sprecher überhaupt, der immer noch im Studio steht. Der war, das hat er mal in einem Interview erzählt, was wirklich ganz, ganz toll ist, wenn er erzählt, auch über sich, der war Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg und wollte ursprünglich Pfarrer werden. Und dann war er später im Schauspielhaus Bochum engagiert und von 1962 bis zur Schließung 1993 war er am Berliner Schillertheater, wie auch ganz viele andere. Mhm. Da kamen ja sehr viele Sprecher vom großen Schillertheater in die Hörspiel- und Synchronstudios. Ja, und durch seine wirklich tolle, einzigartige Stimme, der klingt ja auch immer sehr elegant und dadurch kriegt alles immer so eine Wertigkeit und strahlt auch irgendwie was Adliges und sehr Elaboriertes aus, wurde Thormann natürlich auch oft als Sprecher engagiert und hatte seine erste Synchronrolle in den 50er Jahren. Und in den 60er Jahren hat er zum allerersten Mal Michael Caine seine Stimme geliehen und später dann auch Peter O'Toole und in über 20 Filmen auch einen Schauspieler, den ich total verehre, Max von Sydow.
Oh ja, toll.
Das ist ja natürlich die Stimme von Ian McKellen in den X-Men-Filmen und Alan Erdwahl, der Vater von Michel in Lönneberger. Dann hat er gefühlt in jedem zweiten James-Bond-Film mitgesprochen, man lebt nur zweimal. Dann war er Mr. Wind in Diamantenfieber.
Ach ja, richtig.
In dieser völlig durchgeknallten Fassung von Roald Dahl, glaube ich, hat das Drehbuch damals da geschrieben. Liebesgrüße aus Moskau war er dabei. Terry Jones in Das Leben des Brian. Ja. Dann war er Freund. Kennst du Zardos?
Ja, Sean Connery in diesem knappen Outfit.
Ganz toll, ganz toll. Ja. Tyrell in Blade Runner. Peter Sellers hat er auch gesprochen in Eine Leiche zum Dessert 1976. Und dann war er dieser stotternde Regisseur in Belmondos, ein irrer Typ von Claude Zidi. Weißt du, ganz anders.
Ganz
andere Farbe.
Tatsächlich, richtig.
Dann war er Edward Fox in Gandhi. Und dann war er natürlich auch der abtrünnige Bruder von Michael Corleone, Fredo im Paten von Coppola.
Ja.
Und insgesamt findet man in der Synchronkartei 1357 Sprechrollen von Thurmann.
Wahnsinn. Ja.
Ja.
Was,
Wahnsinn.
Was für ein Lebenswerk.
Und wir freuen uns, dass wir ihn heute im Bobcast zu Gast haben.
Die drei Fragezeichen.
Hallo Andreas und hallo Kai. Wir wollen uns unterhalten im weiteren Sinne über Hamburg, ein bisschen näher über Heike Dine Körting, noch ein bisschen näher über die drei Fragezeichen, an denen ich gelegentlich beteiligt war. Ich kann mich auch gut erinnern an meine allererste Folge damals. Das war eine Kennenlerngeschichte mit Heike Dine Körting, die für mich eine der tüchtigsten, fähigsten, besten Frauen ist, die ich jemals kennengelernt habe. Abgesehen davon, dass sie fantastisch Auto fährt und ich jedes Mal darauf bestehe, wenn ich in Hamburg bin, dass sie mich abholt, macht sie auch. Waren wir das allererste Mal nicht in dieser schönen Villa, unmittelbar vor dem Tor des Senders, des Eingangs zum Norddeutschen Rundfunk, sondern in der Villa an der Außenalster, auch sehr schön, sehr schick, sehr hamburgisch. Und ich war engagiert für eine Serie, an die ich mich, was den Namen angeht, nicht gut erinnern kann, mit einem Kollegen aus Hamburg, der mittlerweile gestorben ist. Und es ist mir unangenehm zu sagen, dass mir der Name jetzt im Moment nicht einfällt. Das ist nicht in Ordnung. Dort haben wir eine Serie angefangen und zu Ende geführt. Das ging über viele, viele Wochen. Und ich habe damals Heike Dine Körting bewundern gelernt, weil sie, was die Technik angeht, so absolut erstklassig war. Und an der Wand hingen, das wurde damals noch mit Bändern gearbeitet, das ist ja heute nicht mehr der Fall, hingen lauter Bänder, die sie brauchte für Geräusche. Aber an diesen Bändern waren keine Schilder angebracht. Also ich konnte nicht sagen, ach, hier ist ein Schubkarren, der gerade umfällt. Aber Heike Dine guckte gar nicht lange hin, sondern griff, wenn sie eins brauchte, und das war das Richtige. Also sie war eine unglaublich tüchtige Frau. Und was ich nicht wusste, sie ist Volljuristin. Sie wird gelegentlich, sie steht vor Gericht und vertritt und richtet. Fantastisch. Ja, was soll ich erzählen? Von den allerersten Anfängen an in dem alten Haus rüber in diese schöne Villa. Das ist klassisches Hamburger Großbürgertum. So wohnt man. Man guckt durch eine große Wohnhalle und da gibt es einen Aufzug. Sowas gehört da eigentlich gar nicht hin. Aber wenn er nicht da wäre, wäre es ganz schrecklich. Und so fährt man in den zweiten Stock und da auf einmal ist zu Ende mit großbürgerlichem Hamburg. Da wird gearbeitet. Was nicht heißt, dass in Hamburg nicht gearbeitet wird bei Großbürgern. Aber jedenfalls, da sieht es aus wie überall, wo Tonaufnahmen gemacht werden. Und diese fantastische kleine Studioanlage mit Blick auf einen riesigen Garten, in dem ein Rasenmäher-Roboter hin und her werkelt und fährt. Und ich gucke immer gebannt auf diesen Roboter und denke, der wird doch mal irgendwann, muss er doch auch mal eine kleine Pause machen. Irgendwann muss er mal, nein, macht er nicht. Der fährt hin und her und weiß, an welchen Ecken er sich umdrehen muss. Und da sitzen wir drin und werden angeleitet von Heike Dine Körting, die, das habe ich schon mal gesagt, ihren Job perfekt versteht. Und es ist ja ein unglaubliches, fantastisches Phänomen, dass diese Serie mit den drei Fragezeichen so unglaublich beliebt ist und nicht aufhört, beliebt zu sein. Also, dass es sowas gibt, fantastisch, einmalig. Und niemand, der das sich anhört, scheint sich daran zu stören, dass die Kinder ja mittlerweile im Großvateralter sind, nahezu jedenfalls, und mit derselben Ernsthaftigkeit, ohne sich auf den Arm zu nehmen, weil sie vielleicht daran denken könnten, dass sie älter sind als die Rollen, die sie sprechen, mit großer Ernsthaftigkeit an der Arbeit sind. Und das ist ganz, ganz fabelhaft. Ich komme dahin, ich bekomme meinen Text, wir sitzen uns gegenüber und Heike Dine Körting sagt, nun macht mal und dann machen wir mal. Und wenn das gut war, ist es in Ordnung oder wir wiederholen es noch einmal. Das Ganze ist jedenfalls so entspannt, so lebhaft auf der anderen Seite und ohne jede Beeinträchtigung von irgendwem. Es ist ein Vergnügen. Ich kann mich an die allerersten Aufnahmen nicht wirklich erinnern. Es ist einfach zu lange her. Ich weiß nur, dass es keine Probleme gegeben hat. Die Kinder waren schon fertig für ihre Rollen. Und man hat nie, ich habe nie miterlebt, dass irgendeine Art von Nervosität da war, die die Arbeit erschwert hätte. Es wurde mir gesagt, wir nehmen einen Podcast auf. Dann habe ich gesagt, ja gut, machen wir. Und dann dachte ich, naja, warum nicht? Es gibt immer mal wieder was Neues. Was ist denn ein Podcast? Heraus hat sich gestellt, es ist eine Tonaufnahme. Und zwar ganz genauso, wie ich sie seit fast 100 Jahren mache. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Ich hoffe, dass man mir das nicht übel nimmt. Keine 100 Jahre sind nur... Nein, auch das nicht. Nein, wir wollen da gar nicht ganz genau nachforschen. Jedenfalls, ich bin bei einem Podcast beteiligt. Das geht mir tief in meine Seele. Und ich bedanke mich bei Andreas und bei Kai.
Jürgen Thurmann, echt klasse. Jürgen Thurmann, der hat ja schon wirklich seit jeher eine einzigartige Stimme. Auch so ein bisschen so wie mit so einem eingebauten Effekt, ähnlich wie bei Hubertus Bengsch, der Stimme von Richard Gere. Auch so was ganz Spezielles, wo man sich immer fragt, ist das wirklich so? Klingt der so? Ja. Oder hat man da noch dran rumgedreht? Das ist aber bei Thurmann wirklich eben sein Markenzeichen.
Genau, es ist was Gurgeliges, ohne total, dass es irritiert, sondern es total ist super.
Ja, ja. Den haben wir natürlich als Kinder schon im Studio erlebt und er war wirklich immer unglaublich nett und sehr angenehm, sehr wandelbar, aber dann natürlich auch streng manchmal. Also mit so einem feinen Gespür für Humor. Gentleman der alten Schule, aber für uns Kinder natürlich auch manchmal so ein bisschen Respekt einflößen. Ja, dann hat er dann auch manchmal so gestanden, hat einfach nur geguckt, wie viele. Aber wir merkten, der konnte einem nicht lange böse sein.
Okay. Gab es da auch so Situationen, wenn du jetzt sagst, streng? Wie muss man sich das vorstellen? Also haben die euch manchmal so zusammengestaucht, wenn ihr rumgealbert habt?
Nee. Der hat dann nur kurz geräuspert und dann wurde man still. Also es war ja oft so, du hast deinen Tee gesprochen im Synchronstudio und dann warst du fertig und hast immer noch rumgestanden. Und warst aber eigentlich jetzt, musstest du Platz machen für den nächsten Take. Das heißt also, der Sprecher, der war ja immer dabei, was für die erwachsenen Schauspieler eine Katastrophe war, immer diesen gackernden Kindern, den Unbegabten, zuzuhören oder zuhören zu müssen. Und dann sind sie aufgestanden und wollten nun langsam ihren Take machen, weil sie auf die Dispo geguckt haben und dann stand man eben noch da und dann räusperte er sich einfach nur, jetzt bin ich dran. Und dann kam er und das war einfach so immer das, wenn er etwas streng war. Aber er hat es nie böse gemeint, es war eigentlich immer sehr spielerisch. Ja.
Und auch sehr interessant, Leute, die so eine natürliche Autorität haben, wo tatsächlich dann ein Räuspern reicht, versus die, die rumbrüllen, ne? Bis dann sich so behaupten müssen.
Ja, na, es gab ja auch Schauspieler, die andersrum standen dann eben an, hatten ihren Satz gesagt, standen am Pult und wir waren dann dran.
Ja.
Und die ging aber einfach nicht weg.
Ja.
Also der hing dann da und rauchte noch seine Zigarette, trank sein Weißbier. Für die Kinder, teilweise wirklich im Studio, jetzt nicht bei Frau Körting, aber im Synchronstudio. Dann husteten wir, weil wir keine Luft mehr bekamen. Ich weiß noch, ein Schauspieler, Klaus Miedl, den kennt man auch, der war wirklich zu den Kindern horrormäßig, ne? Der hat dann immer, ja, was willst du denn? Da sag ich, naja, ich bin jetzt eigentlich dran. Der wurde dann eigentlich so pampig, weil der mit Kindern nicht besonders gut konnte. Ja. Er war Thurmann aus einem ganz anderen Holz.
Das ist eine andere Liga, genau. Und hier, um aufs Hörspiel zurückzukommen, gibt es jetzt an dieser Stelle eine grandiose Szene. Man kann ja fast sagen, das ist eine Art Duett zwischen Gisela Trowe und Jürgen Thormann, eine Szene, die über 3 Minuten, wir haben es mal getimed, läuft. Ein Dialog, wo die Fragezeichen dann wirklich so in den Hintergrund verschwinden. Da wird auch kaum noch reagiert. Da habt ihr euch wahrscheinlich auch nicht getraut, dann nochmal einzusteigen.
Du wirst es nicht glauben. Da sind sogar 2 Sätze von Justus und von Jenny, die stehen sogar im Manuskript drin, die sind rausgestrichen worden, damit man sich ganz auf diesen Schlagabtausch zwischen Mrs. Darnley und Santora konzentrieren kann. Ja. Und ich bin dann wirklich raus. Ich bin raus, habe mich hinten in die Regiekabine zu Frau Körting gesetzt und habe einfach nur zugehört, wie die beiden das gespielt haben.
Großartig, und das machen wir jetzt auch. Wir hören jetzt in diese Szene rein.
Ich muss diesen einmaligen Spiegel haben.
Nein, Senor Santora.
Senora, ich muss Sie warnen.
Warnen? Mich? Wovor? Etwa vor Einbrechern? Senor Santora, wissen Sie, dass heute jemand hier eingebrochen hat?
Hier? Wieso sollte ich davon wissen?
Hoffen wir beide, dass Sie tatsächlich nichts wissen.
Aber ein Mann, ein kleiner Mann, kann den Spiegel nicht wegtragen. Ich wollte Sie jedoch vor dem Spiegel selbst warnen.
Ach, wirklich?
Der Spiegel hat allen Unglück gebracht, die nicht zur Familie Chiavos gehörten. Einige wurden ermordet. Andere haben Selbstmord begangen.
Und Sie wollen den Spiegel tatsächlich haben. Fürchten Sie sich denn nicht vor dem Unglück, das der Spiegel verbreitet?
Nein, denn ich bin ein direkter Nachkomme Chiavos. Ich weiß, dass der Spiegel einem meiner Vorfahren gestohlen worden ist.
Sie? Ein Nachfahr Chiavos? Wie wäre das aufregend, wenn das wahr wäre?
Es ist wahr. Und ich weiß, dass Chiavo vor seinem Tod durch den Spiegel gegangen ist, in das Reich der Geister. Hin und wieder blickt er daraus hervor.
So, das ist ja geil.
Ja, also das war wirklich alte Schule. Die haben einfach nicht nur ihren Text abgelesen, sondern die spielten sich die Bälle gegenseitig zu, alles ganz ruhig.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein One-Take.
Ja,
also die,
Wahnsinn.
Die waren so, sind nur absolute, wirklich Könner, Schauspieler. Die wussten genau, was sie sagen, merkten auch sofort, ah, okay, da kommt das. Die kannten sich auch. Und das war schön zu sehen, weil die haben nicht gelesen, sondern die haben sich angeguckt.
Ja.
Und deswegen sind auch die Pausen da. Es ist ja auch alles relativ ruhig.
Genau.
Und interessant ist auch der Akzent von Thurmann. Es gibt ja so ein paar Leute, die sagen, so richtig spanisch ist der ja nicht, der Akzent, ist es gut? Ich muss sagen, das ist ja kein richtiges Spanisch, sondern das ist eben der Akzent von Rufino oder aus Rufino. Da spricht man eben ein bisschen anderes Spanisch.
Ich finde, das funktioniert auch sehr schön. Und was du sagst, jetzt mit Erwachsenenohren hört man natürlich einfach das Virtuose in der Schauspielkunst.
Ja.
Und als Kind hat man natürlich da auch mit offenem Mund zugehört, weil die Figuren funktionieren, weil die Szene funktioniert, weil man einfach verstanden hat, hier ist dieser Mann, der will was von der und sie will nicht.
Und wunderbar, wie sie ihn auch auflaufen lässt.
Genau.
Das ist nämlich im Buch gar nicht so. Da ist sie nämlich viel naiver.
Richtig.
Und diese Sätze wie zum Beispiel, ich kann's nicht glauben,
das
spielt sie nämlich so wie, will der mich verarschen?
Richtig.
Und das ist sehr, sehr, sehr schön.
Es ist grandios gemacht. Da ist eine Zweideutigkeit, die sich da durchzieht. Ja. So eine doppelte Kommunikation.
Wie wäre das aufregend,
wenn
das war?
Oh Gott, ich krieg eine Gänsehaut. Toll, das ist super. Ja. So, Rufino, müssen wir vielleicht auch einmal kurz drüber reden. Das ist ja natürlich ein fiktiver Staat.
Mhm.
Und das finde ich jetzt auch nochmal interessant, die Frage, wie oft eigentlich sowas bei den 3 Fragezeichen vorkommt. Fiktive Staaten, finde ich, ist für mich eher sowas für Tim und Struppi mit dieser gefakten Sowjetunion, die man da verwendet hat und so. Bei den 3 Fragezeichen meines Erachtens
kommt es nicht so oft vor. Es gibt eine interessante Variante in der Silbernen Spinne, die ja dann, wo es um Schweden geht, ja, und da ist in der Buchvorlage, gibt es so ein merkwürdiges europäisches Königsstaat, Valerien oder Velerien oder sowas. Das hat man aber bei der Hörspielproduktion dann verändert. Ansonsten gibt es das meines Erachtens eigentlich nicht.
Aber hier gibt es ja eben wirklich nochmal in der deutschen, und ich weiß gar nicht, das ist in der späteren Buchfassung ja nochmal eingefügt worden, dieses Vorwort
Richtig.
Von Leonore Puschert.
Ja.
Wo dann eben erwähnt wird, dass es nur erfunden sei und dass diese Persönlichkeiten und Vorgänge aus Gründen der Vorsicht in abgewandelter Form dargestellt werden. Mhm. Und in Wirklichkeit hat sich diese Geschichte angeblich dann eben in einem riesigen Konzern zugetragen, dessen Generaldirektor in der Geschichte der Staatspräsident des erfundenen Landes Rufino wurde.
Genau, richtig. Also ein bisschen ein komischer Meta-Moment. Ich finde, es funktioniert ganz schön eigentlich so, dass man es behauptet.
Das ist eine interessante Information, weil man dann, man kriegt dann nochmal so einen anderen Blick darauf. Was soll das eigentlich, Rufino? Man wird dann einfach sagen, okay, schlage ich mal nach, gibt es dieses Land wirklich? Stellt fest, gibt es nicht.
Wir wissen natürlich, es ist dann in der Bibliothek, gibt es eine ganz neue
Aufschlag. Wo sofort nachgeschlagen wird und Bob dann auch sofort die Seite findet.
Richtig, genau. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Zentrale, denn die drei Fragezeichen haben ja jetzt hier noch offiziell keinen Auftrag, sondern man wartet noch so ein bisschen. Und hier in der zentralen Szene hatte ich als Kind einen sehr schönen Verhörer bei dieser Stelle.
Wie war es beim Wellenreiten, Peter?
Bestens. Die Dünung war eine Wucht. Dreimal hat es mich vom Brett drunter gefegt und da fand ich, den Hals müsste ich mir nicht unbedingt brechen.
Verhörer ist eigentlich falsch. Ich habe es nur einfach nicht richtig verstanden.
Was hast du verstanden?
Wellenreiten, habe ich immer gedacht, der geht jetzt mit einem Sattel ins Wasser oder versucht irgendwie sich auf die Wellen, weil Wellenreiten...
Das kanntest du nicht?
Ich kannte das damals nicht. Ich wusste nicht, was das sein sollte.
Hast du nie Flipper geguckt oder sowas?
Nee, scheinbar nicht
okay,
genug.
Baywatch gab es da damals noch nicht.
Gab es noch nicht. Ja, okay. Ich lag ja nur in meiner Schlumpfwäsche zu Hause rum.
Es ist natürlich echt immer ein Spaß, wenn vom Wellenreiten gesprochen wird. Also wenn Jens als Peter dann eben ganz mit zerzaustem Haar und mit Badehose dann in die Zentrale stürmt und erzählt, wie toll die Dünung ist und wie großartig die Wellen waren, weil man wirklich Jens ja nun alles zutraut, aber definitiv kein Wellenreiten. Und Jens spielt es natürlich immer so mit einer übertriebenen Begeisterung, dass wir jedes Mal eigentlich lachen müssen, Uli und ich. Und Jens natürlich auch.
Genau, das ist sehr schön an dieser Stelle.
Was mir überhaupt nicht gefallen hat, Jeff ist mit in der Zentrale.
Ja,
die drei Fragezeichen wahnsinnig geworden.
Genau, aber das ist dieses vierte Fragezeichen.
Ja, die lagen noch nicht in die Zentrale
ist
in die
komisch.
Geheime.
Ja,
also ich war übrigens dagegen, aber man hat gesagt, nein, der kommt jetzt rein.
Der kommt jetzt rein. Gib dem Jungen doch auch, lass den Jungen mal nach vorne.
Ich fand das überhaupt nicht gut.
Ja, raus! Bist du aber streng.
Ich fand das überhaupt
nicht
gut.
Pass auf, ich gebe dir jetzt mal hier den Baldrian-Tee. Also so geht es ja nicht hier. Ich bin dafür, dass Jeff in der Zentrale mit dabei sein darf, weil dann geht es natürlich auch ein bisschen schneller. Ne? Ja. Bob recherchiert ja dann, hat auch noch mehr über Chiavo rausgefunden. Und dann kommt ein Anruf von Jenny. Interessant übrigens in dieser Folge, alle Anrufe ohne Verstärker.
Alter, du hast recht, ne?
Ja, stimmt. Wird nicht eingeschaltet und dann muss
es wird immer nur berichtet.
Genau. Und dann in dem Fall hier auch das Gesicht im Spiegel ist aufgetaucht und unser Büro hat den Auftrag, wie Justus dann sagt. So, und jetzt gehen wir zurück ins Haus und kommen zu einer der ersten Stellen, die mich als Kind um den Verstand gebracht haben und sowas von zum Grusen gebracht haben. Das gibt's nicht. Mrs. Darnley erzählt, was passiert ist.
Sie haben nur in einem bestimmten Spiegel das Gesicht gesehen. In dem Zauberspiegel Chiavos?
Ja. Aber manchmal glaube ich, dass alle Spiegel verhext sind.
Die meisten der beunruhigenden Geräusche, die hier in der vergangenen Woche zu hören waren, traten bei Nacht auf, oder nicht?
Ja, als ich den Geist zum ersten Mal sah...
Sie haben ihn nicht erst heute gesehen?
Nein, auch gestern Nacht. Es war schon sehr spät. Ich hörte Schritte im Haus und ging in die Halle. Da hörte ich ein grässliches, leises Kichern aus der Bibliothek. Ich ging zur Treppe. Und da sah ich dieses Gesicht, diese entsetzliche Fratze im Spiegel.
Ich kriege auch jetzt wieder Gänsehaut. Es ist wirklich faszinierend. Es gab eine Zeit, da war das die Stelle, wo ich ausmachen musste.
Aufgrund der Performance von Gisela Trobe.
Es ist die Performance von ihr, wo man wirklich merkt, die ist erschüttert.
Ja, ja.
Die ist zutiefst echt erschüttert, was sie da gesehen hat.
Sie vermittelt das Grauen.
Ja, ja. Richtig. Mhm. Und dann ist es natürlich auch diese Vorstellung, das ist natürlich so eine Grundangst, ne, dass aus dem Spiegel was rausguckt. Und das Letzte, finde ich, ist tatsächlich das Wort Fratze.
Ja.
Ich habe als Kind nie so genau richtig verstanden, was ist eigentlich eine Fratze. Ja. Aber es ist ein unheimlich brachiales Wort. Es ist nicht passiv, sondern schrill. Mhm. Das ist ein schrilles Wort.
Das ist tödlich.
Und, ja, richtig. Ja. Und diese Kombination fand ich immer unglaublich, unglaublich angsteinflößend. Und da war dann so der Ton gesetzt, ja, wo ich immer das Gefühl hatte, so hier steht wirklich was auf dem Spiel. Was ist da los, ja?
Das ist doch auch die Sequenz, wo sie eigentlich Fernsehen gucken.
Richtig, genau.
Genau, und jetzt interessante Frage. Hörst du in der alten Abmischung, was da im Fernsehen läuft eigentlich?
Ich höre nicht genau, was es ist, aber ich würde was vorschlagen, Andreas. Ja. Wir hören jetzt tatsächlich mal in diese Szene rein, die ist sowieso grandios.
Hör mal genau, was du da im Hintergrund so vielleicht erahnen kannst.
Genau. Und noch eine wichtige Information, wir hören jetzt in die Originalabmischung rein. Das kann man wirklich nur noch, wenn man die Originalkassetten hat.
Oder LPs.
Richtig.
Im Haus war es völlig dunkel. Hin und wieder blitzte es und Licht fiel für Sekunden durch die Fenster.
Mann, wie lange warten wir jetzt schon?
Psst, du musst Geduld haben.
Was war das?
Leise, Jeff.
Da ist jemand, Justus.
Da ist das Gespenst im Spiegel. Den Kerl schnapp ich mir. Jeff, mach das Licht an.
Okay, Justus. Wo ist das Gespenst?
Weg, hier ist niemand. Dabei habe ich es doch deutlich gesehen.
Niemand?
Wo kann der Mann sein, den wir im Spiegel gesehen haben?
Hoffentlich ist er dorthin, wo er hergekommen ist. Ob es Chiavo war?
Aber das ist doch unmöglich. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Spiegel.
Ja, ein Spiegel mit einem massiven Stahlrahmen. Ich habe das Gesicht eines alten Mannes in dem Spiegel gesehen. Also war der Mann hier in diesem Zimmer.
Ich verstehe nicht, was da gesagt wird.
Ja, da muss man sich wirklich anstrengen und das muss man dann vielleicht auch kennen. Im Hintergrund läuft das Hörspiel Commander Perkins.
Ach.
Das hat man einfach nur benutzt, um es dann sozusagen als Fernsehton verwenden zu können.
Okay.
Folge 9, das mittlere Auge.
Super. Andreas, du lieferst wieder
es
ab
ist da
hier.
Wirklich großartig.
Unglaublich. Aber nochmal ganz kurz über diese Szene. Die finde ich nämlich wirklich generell grandios inszeniert.
Weil natürlich auch noch die Atmung mit dem Wind und dem Unwetter im Hintergrund ist. Das macht das Ganze noch plastischer.
Ja, absolut. Ja. Und auch gerade, dass man natürlich nicht genau versteht, was da im Fernseher läuft. Es ist wie so eine Stimme, die da rüberschallt. Man ist total da. Und apropos Originalfassung, hier ist auch eine interessante Sache zu beobachten, die passiert, wenn ihr euch jetzt die Folge anhört. Es ist nämlich nachträglich ein Lacher eingefügt worden. Wenn das Gesicht im Spiegel erscheint, hört man in der Neufassung einen Lacher.
Und in der alten ist der nicht.
Ist der nicht da, wie wir ja gerade gehört haben oder nicht gehört haben. Ich persönlich finde das besser im Original. Ich bin jetzt natürlich total geprägt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie empfindest du
natürlich,
das, wenn du
alles,
hörst?
Was du weglassen kannst, wenn du das zu sehr unterstreichst und dann eben Effekte einbaust, dann bist du auch ein bisschen eingeschränkt, dir natürlich Sachen vorzustellen. Und dieses Lachen ist schon fast zu eindeutig, das ist zu konkret.
Genau, das ist genau das, weil, ne, apropos die Fratze, man weiß nicht, wer da eigentlich was das ist. Und das macht es sehr konkret, das finde ich sehr schade. Ja. Kommt ja nochmal auf dann in der Stelle mit diesen mit der Truhe nochmal in der
Neufassung.
Interessant,
dass man das gemacht hat, man hätte es wirklich eigentlich weglassen
können. Hätte man weglassen können, genau.
Da ist jemand, Justus.
Da ist das Gespenst im Spiegel. Den Kerl schnapp ich mir. Jeff, mach das Licht an.
Okay, Justus.
Hier also jetzt die Neuabmischung mit dem Lacher. Ich finde, das Original war besser einfach. Die Frage an dich, Andreas.
Ja.
Wer ist eigentlich der Mann, der die Fratze im Spiegel spielt?
Ja, Baldini.
Richtig, Baldini, der Entfesselungskünstler.
Richtig.
Und da fand ich das sehr interessant, weil man im Buch dazu noch ein bisschen mehr Infos kriegt. Mhm. Das ist nämlich ein Künstler, ein Schausteller, den Santora aus Rufino kennt und engagiert hat. Und nicht nur das, es ist auch ein ehemaliger Kollege des Magikers Drakestar, dem ja das Haus von Mrs. Darnley gehört hat. Und deshalb kennt er sich total gut aus
mit dem
Haus.
Geheimgängen.
Genau,
der weiß genau, wo das ist.
Genau, wo er hin muss. Und das ist natürlich toll. Und weiß auch, dass er da zwei Truhen aufstellen kann, wo er seine Kostüme reinlegt und solche Sachen. Und diese Szene finde ich eigentlich auch ganz schön. Da ist ja ein richtiger Jumpscare drin, wenn sie dann hinter den Spiegel kommen und der springt aus der Truhe raus.
Ja. Ja.
Und fand ich auch im Original wieder gruseliger, dass man den nicht gehört hat, dass es keine Körpergeräusche richtig gab oder Atmer oder dass der was gesagt hat.
Das hat man früher eher ein bisschen reduziert. Später hat man das dann wieder ein bisschen aufgebauscht, viel mehr gemacht. Hat es natürlich auch immer wieder länger Zeit gebraucht, um akustisch Aktionen zu beschreiben. Mhm. Apropos Kammer.
Ja.
Da müssten wir eigentlich jetzt auch noch mal genau reinhören, was Justus in dieser Kammer findet.
Da, zwei Truhen. Komm, die betrachten wir näher.
Ja, mach sie auf.
Ich bin schon dabei. Ein alter Schlafsack, ein paar Flaschen, Schlüssel und ein belegtes Brot in einem Klarsichtbeutel. Was sagt dir das, Jeff?
Ich weiß nicht.
So, also gut. Mhm. In der Truhe entdeckt Justus angeblich Schlüssel.
Ja, stimmt.
Warum entdeckt er da Schlüssel?
Habe ich mir nie richtig Gedanken drüber gemacht, habe ich einfach akzeptiert. Das sind vielleicht die Hausschlüssel von Baldini, weiß ich nicht.
Interessant, das ist nämlich wirklich super, weil hier auf Seite 10, da sagt Justus oder soll Justus sagen, ein alter Schlafsack, ein paar Flaschen und Schüsseln.
Ach,
und nicht Schlüssel. Das hat Olli aus Versehen wirklich falsch gelesen. Schüsseln, der muss irgendwas zu essen haben.
Genau, hier steht's.
Das sind keine Schlüssel.
Das sind
Schüsseln. Das steht auch da. Ja, aber Olli hat das falsch gelesen.
Das ist ja sensationell.
Und das ist keinem aufgefallen.
Richtig. Es funktioniert natürlich, weil so mein
kindliches Gemüt. Er spielt es ja auch gut. Man geht da so rüber. Okay, da liegen ein paar Schlüssel.
Aber das stimmt.
Das sind Schlüssel.
Ein paar Flaschen und Schüsseln.
Ja.
Und ein belegtes. Die Tupperdosen von Baldini. Ja, ein tolles Spin-off. Ja. Okay. Olli macht ja überhaupt sehr viel gut da. Was ich sehr lustig finde, ist auch, als sie dann im Hotelzimmer diesen Brief finden auf Spanisch und später zu Justus bringen. Und Justus sagt, ich kann ein bisschen Spanisch, kann ich schon machen und dann den Brief fehlerfrei simultan übersetzt vorlesen.
Ja, das kann Justus, ja natürlich.
Genau, das ist.
Aber das Tolle ist, er kann Spanisch, aber sagt den Namen Gourmet.
Ah, okay, wir müssen, gib mir mal bitte den Baldrian-Tee zurück. Ja. So, das ist, ich muss mal einen Schluck hier nehmen, weil das ist tatsächlich in dieser Folge der Aussprache-Wahnsinn. Okay,
ja, gut,
also Gourmet.
Jetzt ist es wieder soweit. Jetzt wollen wir doch mal wieder ganz kurz mal aufs Deck bleiben. Was steht hier, Kai? Was steht hier?
Ach,
von
Gott,
Frau Körting, handschriftlich. Und hinten auf dem E ist ein Akzent.
Richtig.
Und kein Z. Das heißt also Gourmet.
Das ist interessant. Also auf dem Deckblatt ist vermerkt Aussprache Dings Gourmet. Gut, okay.
Aus dem wird jetzt plötzlich ein französischer Gourmet.
Ja, genau.
Gourmet. Und dann kommt dann auch noch Gaccia um die Ecke.
Ja, aber das ist ja das Nächste. Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. AFG, Alfredo Felipe Garcia, wie es ja nun heißt.
Kriegst du aber sag mal, als 14-Jähriger kriegst du dann Knoten in
Andreas, bei
Sie
aller
hat
Liebe.
Es einfach so gemacht, damit es für die Kinder schön auszusprechen ist. Gourmet und Gaccia.
Aber wie kommt, man kann doch auch Garcia oder
ja, das kann Garcia man auch
sagen, aber
man
Gaccia?
Ja, wahrscheinlich, aber wenn Frau Körting gesagt hätte, Anthony Pfeifeldei und nicht Antonio Vivaldi, dann hätten wir das auch gesagt. First we drink a Camperai and then we listen to Anthony Pfeifeldei.
Entschuldige, also,
ja, Gourmet,
vielleicht,
so steht's
aber
im
es
Skript.
Gibt, irgendwo muss
und
es
so
eine
haben
Grenze
wir es dann
geben.
Gemacht.
Ja, gut,
einzig Thurmann ist in der Lage, dem hat sie wahrscheinlich auch gesagt, es heißt Gourmet.
Ja.
Und dann hat er gesagt, nein, Frau Körting, es heißt Gomez. Und so hat er es dann auch gemacht.
Ich vermute, er hat sich nur kurz geräuspert.
Er hat sich natürlich geräuspert.
Ja. Okay, ja, alles klar. Also natürlich, es ist ja auch in mein Unterbewusstsein übergegangen. Ja. Natürlich ist das Gaccia.
Die Leute regen sich natürlich total auf.
Aber da habe ich auch wirklich, da musste ich wirklich irgendwann auch mal nachgucken. Das weiß ich, das habe ich sogar als Kind schon gemacht. Mhm. Wie das denn im Buch, wie das geschrieben wird, dieses Gaccia, wollte ich nämlich wissen. Und dann habe ich gesehen.
Wie Boccia.
Genau das Gleiche, Meine Güte, okay. Also, es geht weiter. Dann wird es plötzlich sehr dramatisch, denn es kommt wieder ein Anruf ohne Verstärker und wir kriegen die Information, Jeff ist entführt worden. Kindesentführung, ein ganz übles Verbrechen, wie Justus sagt. Und später ruft Jeff dann an und gibt diese Instruktionen durch, wo der Spiegel hingebracht werden soll. Und dann wird es wirklich interessant.
Da! Das wird Jeff sein.
Nun warten Sie. Ich gehe nach nebenan zum Nebenanschluss.
Mir geht es gut, Oma.
Dem Himmel sei Dank.
Ich darf nicht sagen, wo ich bin. Ich soll euch nur ausrichten, was ihr tun müsst. Und dann lege ich wieder auf.
Gut, Jeff. Sag, was ich tun soll.
In San Pedro ist ein Lagerhaus. Es liegt am Ocean Boulevard. Und vorne ist ein Schild, darauf steht The Peckham Storage Company. Das Gebäude steht zurzeit leer.
Ja, gut. Ich habe verstanden.
Dorthin musst du den Spiegel bringen lassen. Bis 7 Uhr heute Abend muss er dort sein.
Er wird da sein.
Ich rufe wieder an. Er sagte, dass ich anrufen kann, sobald er den Spiegel hat.
Fand ich als Kind schon eine tolle Stelle.
Ja.
Weil man natürlich unglaubliche Ehrfurcht vor Justus hat, der so viele Details da hört. Also es ist so ein richtiger Sherlock-Holmes-Moment, finde ich, was ihn so auszeichnet. Das hat mich unheimlich
beeindruckt. Ja, weil du lauschst ja wie Justus, aus der Perspektive von Justus dargestellt. Und durch diese zusätzliche Telefonperspektive bekommt ja auch die Sprache von Mrs. Darnley diesen Mono-Effekt.
Richtig, ja.
Und dann bekommt diese ganze Szene, also mit dem Glockenspiel im Hintergrund und dieser auch wieder sehr leisen Mrs. Darnley, so ein Citizen Kane-Touch. Ja. Weißt du, dann kriegst du so wie mit dieser Schneekugel.
Ja.
Rosebud. Und das ist wirklich auch von Frau Körting akustisch wunderbar umgesetzt. Ja. Das sind unterschiedliche Layers, die dann so ein, du weißt als Hörer, Moment mal, du musst jetzt genau wie Justus zuhören, sonst verpasst du irgendwas. Da gibt es jetzt einen Moment, da gibt es einen wichtigen Hinweis und den darfst du nicht verpassen.
Das ist toll. Und dann obendrauf wieder grandios von Gisela Trove, wie sie diese Contenance spielt, dieses Zurückhalten, wo man eigentlich sagen könnte, ja, man kann das ganz veratmen und so eine Panik spielen. Der Enkel ist entführt.
Sie bleibt ganz, in ihrer Rolle.
Sie bleibt ganz ruhig. Ja. Natürlich, er wird da sein. Wir machen das. Und das gibt dem Ganzen auch noch so eine Creepiness, die ich ganz toll finde.
Also sie wird da wieder so ein bisschen vergeistigt. Da hat man dann auch um sie Angst letztendlich.
Richtig, man macht sich Sorgen um sie. Sehr schön finde ich einfach ein bisschen auch, wie Olli über dieses Mary Had a Little Lamb stolpert. Ein bisschen, Mary Had a Little Lamb. Ja. Das habe ich auch als Kind nie so ganz verstanden deshalb, was das für eine Melodie
aber
sein sollte.
Aber erkennt man diese Melodie?
Ja, ich habe es jetzt noch ein paar Mal angehört. Es ist die Melodie, aber es ist sehr im Hintergrund vielleicht auch eine rechte Frage. Ich weiß nicht, wie genau man da irgendwie das verwenden dann durfte. So, jetzt habe ich noch eine Frage, Andreas. Es geht ja dann weiter. Sie entdecken grandios kombiniert diese Route, wo die Eisverkäufer von Meadow Fresh alle hinfahren und finden dann diese Stelle, fahren mit dem Taxi hin. Wer ist denn dieser Taxifahrer? Der ist nirgendwo aufgeführt.
Ja.
Und auf dem Skript steht nur so was Komisches.
Ja, Taxifahrer, Seite 14, 15. Da steht nur J.Rahe oder so. Aber ganz ehrlich, als ich das jetzt gerade gehört habe, der musste auch sich fast nur kurz räuspern, der Taxifahrer. Und ich wusste sofort, wer es ist.
Ach.
Das ist Joachim Raake.
Ah,
Joachim Raake, ganz kleine Rolle hier bei den drei Fragezeichen. Es sind ja wirklich nur drei Sätze, aber von ihm prominent besetzt. Der taucht später auch noch im Teufelsberg und im Tanzenden Teufel auf. Ein sehr bekannter Schauspieler und auch oft eingesetzter Hörspielsprecher. Den kennt wirklich jeder Hörspielfan als Europa-Erzähler beim Ölprinz zum Beispiel.
Mhm.
Dann war er bei Heidi, auch der Erzähler, ganz toll bei der kleinen Seejungfrau und bei der Schneekönigin. Dann war er beim Graf von Monte Cristo dabei, Ben Hur. Und dann war er auch noch Starbuck bei Moby Dick, zusammen mit Benno Gellenbeck als Ahab. Großartige Stimme, genialer Schauspieler, der mit 87 Jahren im Februar 2000 dann leider verstorben ist.
Okay, wieder super gelöst hier. Das ist spannend. Dann apropos Cameo-Auftritt, gibt es eine, wie ich finde, ganz tolle Rolle für Harald Pargis. Und den haben wir ja in der letzten Folge schon ausführlich besprochen.
Gefeiert, ja.
Und wie hier darf er dann mit Mütze und Kittel, wird er zum Brotverkäufer, der sich total reinsteigert und total Bock hat, an diesem Fall mitzuarbeiten, kriegt dann auch ein Lob von Justus, sie würden einen erstklassigen Detektiv abgeben, Mr. Anderson.
Auch ganz toll. Das ist zum Beispiel eine Figur, die wieder auftauchen könnte.
Richtig.
Also als Figur. Stimmt. Weil der ist ja wirklich,
ja.
Plötzlich ist das so ein Typ,
das der möchte eine super
Detektiv
Idee.
Werden.
Genau, wenn der, der Rückkehr von Mr. Anderson, das wäre sehr schön. Und natürlich toll, diese Aufzählung, was er da alles in seinem Brotladen
Pumpernickel
drin
hat. Pumpernickel, ist ja auch jeder Amerikaner.
Amerikaner, total bekannt, ja. Ich wünsche mir eigentlich, dass er noch ein paar Avocados des Todes in seinem Wagen drin hat. Das kann ich leider seit der letzten Bobcast-Folge nicht mehr anders hören. Aber ja, nee, das ist eine schöne, war ein schöner Auftritt. Und wie gesagt, gerade weil ich ihn auch als Kind da so als Onkel Quentin im Ohr hatte, wo er immer so unsympathisch ist.
Ja.
Und natürlich erkannt habe, das ist der gleiche Sprecher. Ach, guck mal, der macht das auch ganz anders. Das fand ich sehr schön. So, dann befreien Sie Jeff mit einer ganz schönen kleinen Nuance.
Hey, da ist er ja. Hallo Jeff, was sagst du nun? Ja, warte, ich schneide deine Fesseln durch. Aber zuerst den Knebel.
So. Danke. Mann, bin ich froh, dass du da bist. Ich wäre fast erstickt.
Kurze Anmerkung zu dem Spiel hier von Jeff. Der spielt das alles sehr, sehr schön, aber man hört natürlich ganz deutlich Jeff mit Knebel, wie er erstmal Laute von sich gibt, also Laute von sich gibt, dann hat er den Knebel am Mund. Und dann in dem Augenblick, als Justus ihm den Knebel abnimmt, da müsste er eigentlich viel mehr außer Atem sein. Das ist ja so dieses dann atmest du und man merkt einfach da den Schnitt. Beziehungsweise er hat es nicht richtig spielen können, weil er die Zeit nicht dazu hatte. Er hat es aber trotzdem super schön gemacht. Aber es fällt auf, weil der Akzent in dem Augenblick fehlt, dieses Atmen beim Befreien.
Und apropos Akzent und nicht richtig spielen, das führt uns ja jetzt zu Gomez Gomez, der auftaucht, Karl-Heinz Gerdesmann.
Was hat der eigentlich, der ein Hammer-Akzent.
Was ist das? Wir müssen kurz reinhören, bitte.
Guten Abend, Sie sind spät dran heute.
Daran ist die Motorpanne schuld. Möchten Sie Brot?
Ja, warum nicht? Darf ich mal sehen, was Sie haben?
Gern, kommen Sie.
Vorsicht.
Roggenbrot, Weizenvollkornbrot, Pumpernickel und...
Jojo, eigentlich brauche ich doch kein Brot.
Törtchen vielleicht?
Ach nein, lassen Sie nur. Tut mir leid, dass ich Sie aufgehalten habe.
Ja, also nur ich würde sagen, das ist Jiddisch. Oder was
wie
ist das?
Aus so einem Woody Allen, wie aus so einem Woody Allen-Film. Der erinnert mich ein bisschen an Joini.
Ja,
Tanz der Vampire.
Oi, Joini.
Ja, der ist wirklich super. Und den, also diesen Sprecher, das ist Karl-Heinz Gerdesmann, den hat Frau Körting, wie sie sagte, in einem NDR-Hörspiel gehört, irgendwann so Mitte der 70er. Und hat gesagt, Moment mal. Das ist ja eine tolle Stimme, den will ich unbedingt haben, möchte wissen, wer das ist. Dann hat sie im Besetzungsbüro beim NDR, ist ja gar nicht so weit gewesen, von der Agnesstraße entfernt, angerufen und die stellten dann den Kontakt her zu Karl-Heinz Gerdesmann. Ganz kurz, die Folge ist schon wieder so lang geworden, aber das müssen wir kurz loswerden.
Bitte.
Hier über Gerdesmann, 1921 in Koblenz geboren, 1991 in Hamburg verstorben. Der war ursprünglich Facharzt an der Uniklinik in Kiel und dann war er danach U-Boot-Fahrer im Zweiten Weltkrieg und danach wurde er dann Schauspieler. Und er hatte Engagements im Düsseldorfer Komödien, Deutsches Theater Göttingen und bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Und dann ist er auch sehr oft im Film und im Fernsehen aufgetreten. Dann hat er zum Beispiel bei diesem Nick Knatterton-Film mitgespielt, in dieser Heinz-Erhardt-Komödie, natürlich die Autofahrer. Dann war er in Jürgen Rolands Polizeirevier Davidswache dabei. Und dann hat er auch in zwei Stahlnetz-Folgen von Jürgen Roland mitgespielt. Das waren eigentlich immer so kleinere Rollen, die beim Zuschauer aber trotzdem irgendwie immer hängen blieben. Zum Beispiel war er auch in einer Stahlnetz-Folge dabei, die ich total super fand, Das Haus an der Stör. Und da ist er der Schwimmlehrer Bienert. Und da sieht man ihn auch, wie er aussieht. Also er hat immer so ganz schwarze, dunkle Haare und ziemlich vollen schwarzen Vollbart, wahnsinnig breite Schultern. Und da versucht er Rudolf Platte in Badehose ins Wasser zu bekommen. Das ist ganz toll. Ein kurzer Auftritt, aber man bleibt dran, weil er mit seiner vollen Stimme unglaublich charismatisch rüberkommt.
Ja,
und bei den drei Fragezeichen war er wirklich nur noch
In der Geisterinsel, in der flammenden Spur und dann in der singenden Schlange. Und dann ist er eigentlich nie wieder aufgetaucht. Mhm. Leider.
Leider, muss man wirklich sagen. Und hier geht er jetzt in den Clinch mit Santora, mit Jürgen Thormann. Ja. Es kommt zu großen Trash-Talk und Gerangel zwischen Santora und Gomez Gomez.
Da kommt die Polizei.
Was sollen wir ihr sagen? Sie wird den Spiegel untersuchen. Wo ist das Negativ des Fotos? Wo ist es?
Hier sehen Sie, unter diesem aufgeklebten Etikett ist ein Mikrofilm versteckt. So, da ist er. Etwas anderes war gar nicht möglich. Eigentlich hätten wir schon viel früher darauf kommen müssen.
Danke, Justus.
Ja, und das hört man ja, er sagt Diablo.
Diablo,
das
genau.
Das hört man. Mhm. Aber das steht hier, Moment mal, ist das die Seite? Ist das die letzte Seite? Ja, hier steht, jetzt finde ich es schon wieder nicht mehr. Nächster, kann man alles rausschneiden. Die Folge wird immer länger. Ah ja, Seite 19, da steht nämlich hier, er hat wahrscheinlich noch viel mehr gemacht, aber hier steht einfach nur eventuell spanisches Kraftwort. Da musste er sich irgendwas überlegen. Und dann hat er okay. Diablo gesagt.
Sehr schön. Es hat er also improvisiert oder irgendwie nachgeschlagen.
Ja, er hat dann wirklich, er fing dann natürlich an, mehrere Sachen zu machen. Und dann wurde dann eine ganze Schimpftirade, auch mit Sachen, die man nun nicht unbedingt sagt.
Alles klar.
Hat sie dann einfach nur das Letzte.
Das stimmt, aber es wirkt ein bisschen rausgeschnitten, hast du recht. Es ist ja. im Hintergrund gelegt
ja, ja.
und
er
wird
hat
so.
Viel mehr gemacht.
Okay, ja. Ich möchte bitte mal den
Director's Cut
haben, hören ja. davon. Das ist schön. Ja, dann sind wir hier mitten in diesem Showdown. Und was ich interessant fand, jetzt wirklich auch mit erwachsenen Ohren das nochmal zu hören, ist ja, dass diese ganze Backstory zu Rufino, diese ganzen politischen Intrigen, um die es da geht, das ist ja eigentlich eine grandiose eigene Geschichte,
ja.
die im Prinzip fast ja dann interessanter ist als eigentlich unser kleiner Zauberspiegel hier.
Ja,
wenn man das
obwohl ich finde, diese Folge, die hat ja zwei Teile.
Mhm.
Die erste Seite auf der Kassette, sagen wir mal die ersten 20 Minuten, da wird es wirklich unheimlich und gruselig. Und der zweite Teil, der ist vielleicht für Kinder gar nicht so richtig nachvollziehbar, ist dann aber, wenn man älter ist, auch natürlich interessanter, weil die beiden fast gar nicht zusammenkommen, diese beiden Erzählstränge.
Richtig.
Aber das Ganze ergibt dann trotzdem ein sehr, sehr spannendes Hörspiel.
Mhm. Und ich finde auch ein tolles eigentlich, endet mit so einem ethischen Dilemma. Ne? Heiligt der Zweck die Mittel? Mhm. Sollen wir diesen Präsidenten einsetzen, obwohl der sozusagen auch Dreck am Stecken hat, aber einfach die bessere Wahl ist.
Ja.
Und das ist natürlich hochaktuell, ehrlich gesagt auch.
Ja.
Fand ich einen schönen Ausklang jetzt im Nachhinein eigentlich. Auch wenn es ein bisschen absurd ist, wie schnell Justus dann diesen Mikrofilm findet.
Ja, das ist natürlich, die haben den ja schon tausendmal untersucht.
Abgeklopft.
Er greift da einfach hin und zieht dieses Pflaster da hoch, diesen Kleber und da drunter ist dann der Mikrofilm.
Genau.
Naja. Ja, okay. Das ist eben deine Lieblingsfolge.
Das ist meine Lieblingsfolge und Andreas, es ist so toll, dass wir es endlich besprechen konnten. Ich lehne mich jetzt hier zurück. Sag mal, was ist denn deine Lieblingsfolge?
Ja, also das klingt jetzt wirklich ein bisschen verabredet, aber ganz ehrlich, du wirst es nicht glauben, die nächste Folge für den Bobcast ist ja die gefährliche Erbschaft.
Aha.
Die Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer gesagt, okay, Nacht in Angst ist meine Lieblingsfolge, aber jetzt ganz ehrlich, ich finde die nächste Folge, gefährliche Erbschaft, könnte meine neue Lieblingsfolge werden.
Oh, das ist super, das ist spannend. Und da müssen wir auch gar nicht lange warten, bevor wir das besprechen. Es geht mir aber auch manchmal so, dass jetzt durch den Bobcast
ich
Folgen wirklich neu entdecke.
Ja.
Ging mir mit dem rasenden Löwen so zum Beispiel auch. Ist toll. Super, dann freuen wir uns darauf. Fehlt noch irgendwas? Es gibt ja keinen Abschlusslacher in dem Schauberspiegel.
Stimmt, du hast recht. Nein, dann sollten wir das jetzt dringend nachholen.
Okay, gut, dann ziehe ich mir jetzt hier die gepuderte Perücke von Mrs. Darnley auf und wir sagen tschüss, bis dann.
Ciao.
Das ist der Podcast.